Guten Morgen. Heute feiern wir den Sonntag für die verfolgte Kirche. Und wir haben hier in Europa so eine unglaublich große Freiheit, dass es fast unglaublich ist, dass es irgendwo auf dieser Welt anders sein könnte. Ich bin hier in Österreich innerhalb der Freikirchen aufgewachsen. Habe von klein auf unsere Gottesversammlungen miterlebt. Und als Freikirche waren wir eigentlich lange Zeit so quasi eine geduldete Minderheit neben den großen Staatskirchen sozusagen. Nicht offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt, teilweise auch ein bisschen so als Sekte verschrien, aber doch hatten wir das Recht, uns zu versammeln und als Christen zu treffen. Auf der einen Seite frei, auf der anderen Seite auch ein bisschen eingeschränkt. Und irgendwie spürte ich als Kind und Jugendlicher immer auch dieses unsichtbare Damoklesschwert über uns, dass theoretisch sich auch jederzeit Sachen ändern könnten. Vielleicht auch deswegen, weil gerade nur wenige Kilometer Richtung Osten hinter dem Eisernen Vorhang es komplett anders ausgesehen hat. Ja? Also gar nicht so weit weg eigentlich. Und dann ist da vor ein paar Jahren dieses unvorstellbar gesehen, dass wir als Freikirche in Österreich ganz offiziell als anerkannte Religionsgemeinschaft anerkannt worden sind. Als vollwertige Religionsgemeinschaft. Und seitdem dürfen wir eine komplett ungeahnte, komplette Freiheit und ein neues Selbstbewusstsein hier in diesem Land eigentlich leben. Und wir können uns hier ganz unbekümmert in einem öffentlichen Gebäude treffen, können gemeinsam Lieder singen und beten, können ganz offen aus der Bibel vorlesen, darüber reden. Wir können sogar ganz offiziell als christliche Gemeinde präsent sein, sichtbar sein, ohne deswegen jetzt irgendwelche negativen Folgen befürchten zu müssen. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass andere Leute uns belächeln. Aber in anderen Ländern sind diese Dinge komplett unvorstellbar. In Nordkorea haben wir schon gehört, der kleinste Anschein, dass du irgendetwas mit Jesus zu tun haben könntest, kann zur Folge haben, dass du und dein Ehepartner, deine Kinder und deine Großeltern drei Generationen in die Arbeitslager kommen. Im Iran, haben wir gehört, sind christliche Kirchen erlaubt, aber wehe, sie halten einen Gottesdienst in der Landessprache ab, auf Persisch. Dann gelten sie sofort als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Aus irgendeinem Grund haben die Regierungen in Nordkorea und im Iran mehr Angst vor der Bibel als vor der Atomkraft. Mehr Angst vor Menschen, die Jesus nachfolgen, als vor radioaktiver Strahlung. Aber eigentlich brauchen wir uns gar nicht so groß zu wundern, wie sowas eigentlich sein kann. Wir machen gerade eine Reise durch die Apostelgeschichte. Und eigentlich in diesem Buch erfahren wir eigentlich, wie schnell es gehen kann. Dass sich irgendwie. Und wir lesen eigentlich die gleichen Dinge, die heute auch in dieser Welt eigentlich abgehen. Auf der einen Seite Menschen, die von Jesus begeistert sind und ihm nachfolgen und sich in Gemeinden sammeln und blühende Gemeinden entstehen, wie wir letzte Woche gehört haben mit Pfingsten und so weiter und der Pfingstpredigt. Aber dann nur wenige Kapitel später wendet sich das Blatt und es kommt zu einer großen, brutalen Verfolgungswelle. Menschen werden gesteinigt, weil sie Jesus nachfolgen, gefoltert, vertrieben, gejagt. Und irgendwie denke ich mir, der Arzt Lukas schrieb seine beiden großen Werke, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, nicht nur um Geschichte festzuhalten, um zu dokumentieren, sondern er schrieb das, denke ich, auch, um den kommenden Generationen und damit auch uns etwas ganz Wichtiges auf dem Weg mitzugeben. Es wird Zeiten der Freiheit geben und Zeiten der Verfolgung. Zeiten, wo du offen und frei über Jesus reden kannst und Zeiten, wo das den sicheren Tod bedeutet. Aber egal, was passiert, egal in welcher Zeit und welchem Ort du lebst, gibt es Wahrheiten, die wir nie vergessen dürfen. Diese Wahrheiten ziehen sich ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Apostelgeschichte. Und die werden wir in den nächsten Monaten immer wieder, werden sie uns über den Weg laufen. Wenn du Genau, zwei weiter gehst. Genau. Es gibt, das haben wir schon gehört, Apostelgeschichte 1, Vers 8, gibt es da einen Vers, der gilt eigentlich als der große Schlüsselvers für die ganze Apostelgeschichte. Weil das ist quasi eigentlich die große Überschrift, die Lukas da hineingeflechtet hat. Dort steht, da sagt Jesus nämlich: Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und wenn man sich dann das Buch weiter anschaut, dann entfaltet sich von hier aus das ganze Buch und in diesem einen Satz ist die ganze Gliederung des Buches versteckt. Wenn ihr auch das lest, wird euch auffallen, dass immer wieder so ähnliche Formulierungen wiederholt werden. Das sind die Kapitelschlusssätze von Lukas. Und man sieht wunderschön, man hat diesen ersten Satz, wo es erst in Jerusalem ist, dann wird von Judäa und Samarien berichtet, was dort passiert ist, und dann geht es weiter bis an die Enden der Welt, Kleinasien, Griechenland, Rom. Die ganze Geschichte entfaltet sich hier drinnen. Und die erste Wahrheit, die in diesem Buch eingefädelt ist, ist eigentlich das Evangelium selbst. Wenn du jetzt weitergehst. Also ich habe vier rote Faden gesehen und die möchte ich euch so der Reihe nach kurz durchgehen. Ja. Und das erste ist eigentlich das Evangelium selbst. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist für unsere Sünden gestorben, er ist auferstanden und jeder, der an ihn glaubt, ist gerettet. Jeder, der sich diesem Jesus anvertraut, das Vertrauen auf ihn setzt, ist gerettet, ist ein Kind Gottes. Das war die Botschaft, die Petrus zu Pfingsten erzählt hat. Das ist dieselbe Botschaft, die Paulus dann in Kleinasien und Griechenland erzählt hat. Aber Lukas erzählt uns nicht nur, dass diese Botschaft erzählt wurde. Er flechtet auch in die Berichte ein, was diese Botschaft eigentlich tatsächlich bedeutet. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass alles schon bezahlt ist, wenn das wirklich stimmt, dann ist alles bezahlt. Dann ist unsere Schuld vergeben. Und das bedeutet, dass wir frei von Leistungsdruck sein dürfen. Es bedeutet, dass jeder Einzelne von uns, so wie er jetzt ist, mit all seinen Fehlern und Schwächen, angenommen ist und geliebt ist. Es bedeutet, dass wir uns gegenseitig nicht mehr vergleichen brauchen und auch uns nichts mehr vorspielen brauchen, nicht mehr heucheln brauchen, so wie Hananias und Sapphira, die wir in der Apostelgeschichte noch kennenlernen werden. Es bedeutet, dass du dich nicht erst beweisen musst. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bist du sein Kind. Angenommen und geliebt. Und in gewisser Weise war das das erste große Aha-Erlebnis. Aber dann kam gleich das zweite. Diese Botschaft gilt für alle Menschen. Für Männer und Frauen, für Reiche und Arme, für Herren und für Sklaven. Und das war für viele ein ganz harter Schlag damals, sie gilt für Juden und für Nichtjuden. Die allererste Gemeinde in Jerusalem war zu 100% eine jüdische Gemeinde. Ja? Da war alles koscher, überhaupt kein Problem, keine Thematik, alles safe sozusagen. Ja? Und als dann Petrus dann später den Römer Cornelius trifft und der sich auch Jesus entscheidet und genauso den Heiligen Geist bekommt, da war zuerst ein großes Aha, echt? Das geht. Das darf sein. Und wieder im syrischen Antiochien die erste gemischte Gemeinde aus Juden und Nichtjuden entstanden war, da war die Verwirrung noch größer. Und da haben sie gleich einen Barnabas hingeschickt. Du, schau mal da hin, ob da alles in Ordnung ist da oben. Und er kam hin und dachte, er war begeistert, was Gott hier tut. Und dann, als dann Barnabas, Paulus und Markus gemeinsam über Zypern nach Kleinasien, der heutige Türkei, da ziehen und dort die allerersten Gemeinden entstanden sind, die nur aus Nichtjuden bestanden sind. Ja? Da sind in Jerusalem die Alarmglocken hochgegangen. Moment, das ist ganz nett, dass die alle Jesus nachfolgen, aber gilt das? sollten sie sich beschneiden lassen, Essensgebote halten und so weiter. Erster großer theologischer Konflikt, ja. Erstes Konzil, wo darüber gesprochen wurde, und wurde klargelegt, nein, wir sind wirklich alle aus Gnade gerettet, nicht aus Werken. Und das darfst du, egal was passiert, nie vergessen. Du musst dich nicht erst beweisen, du bist angenommen. Mit allen Schwächen und Fehlern. Das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade. Und selbst wenn du davor ein Christenverfolger warst und ein Mörder warst, selbst dann gilt diese Gnade auch für dich. Das zweite große Thema ist, dass Gott am Wirken ist. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Wenn wir den Bericht von Lukas anschauen, dann erzählt er eigentlich nicht die Geschichte von Menschen, sondern vielmehr, wie eigentlich Gott es ist, der Geschichte schreibt. Diese Sätze, die immer wieder zu finden sind, heißt immer wieder, und Gottes Wort wuchs und mehrte sich. Gottes Wort wuchs und mehrte sich. Gottes Wort wuchs und mehrte sich. Diese Wörter wiederholen sich immer wieder. Und man merkt, dass eigentlich immer dann, wenn eine riesengroße Krise kam, dass Gott überhaupt keine Krise hatte. Sondern irgendwie das alles Teil einer großen gemeinsamen Sache war. Als Stephanus, der erste Märtyrer, gesteinigt wurde, und dann darauf unter einem gewissen Saulus eben die große Verfolgung einsetzte, da dachten viele, dass es jetzt mit dem ganzen Christentum zu Ende ist. Aber im Nachhinein sah man, dass genau durch diese Verfolgungswelle und durch diese Fluchtwelle das Ganze so richtig erst in die Breite gegangen ist. Und dann hat Gott noch etwas Gewaltiges. Er erschien genau diesem einen Saulus, diesem einen größten der Christenverfolger, erschien er und der bekehrte sich und er wurde zum eifrigsten Missionar sozusagen in der heutigen Türkei und Griechenland. Bei jeder kleinen und großen Krise, egal ob es eine Steinigung war, eine Verfolgung, Differenzen, ein Schiffbruch, erleben wir, wie Gott eigentlich alles unter Kontrolle hat. Und wie er aus jeder Krise und Katastrophe auf magische Weise Segen hervorbringen ließ. Und wir können daraus lernen, dass wir eigentlich immer die richtige Perspektive bewahren sollten. Es dreht sich hier nicht alles um uns, es dreht sich hier um Gott. Und mitten im Sturm verlieren wir leicht die Orientierung. Aber er ist der Herr des Sturms. Er ist der Herr des Sturms. Er hat alles unter Kontrolle, egal wie stark die Stürme deines Lebens auch wehen. Und in seiner Hand bist du sicher. Und er lässt dich nicht alleine, auch im stärksten Sturm nicht. Er verhindert vielleicht nicht den stärksten Sturm, aber er wird im stärksten Sturm bei dir sein und dich durchtragen. Die dritte Wahrheit ist der gleiche Satz darauf. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Jesus gab den Jüngern einen ganz einfachen Auftrag. Sie sollten seine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge vor Gericht, was macht ein Zeuge vor Gericht? Genau, er sagt, was er gesehen hat. Genau. Es ist nicht seine Aufgabe zu interpretieren oder was auch immer oder irgendwelche Vermutungen zu äußern. Ein Zeuge sagt einfach, was er gesehen, was er gehört hat. Das sagt ein Zeuge. Und genau das, diese Aufgabe gibt Jesus den Jüngern und auch uns. Seid meine Zeugen. Erzählt einfach, was ihr von mir gesehen und gehört habt. Erzählt einfach, was ihr erlebt habt mit mir. Das ist eure Aufgabe. Erzählt das einfach. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Oberösterreich, in Salzburg, läuft gerade so eine Aktion, Gott ist mal unterkommen. So eine Sammlung von kurzen Videos, wo ganz normale Menschen einfach erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Und eigentlich ist das genau das. Zeuge sein. Einfach erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und es braucht Mut. Es braucht vielleicht für uns Mut, dass wir das sagen und dann riskieren, schief angeschaut zu werden, belächelt zu werden oder was auch immer. Also, aber es gibt andere, wo das auch viel mehr Mut kostet, ja? Offen zuzugeben, ja. Aber die Bibel sagt uns auch, dass ein ganz besonderer Segen darauf liegt. Und dass diese Menschen, die auch unter den ersten Beziehungen zu Jesus stehen und ihn nicht verleugnen und sagen, ja, ich glaube an Jesus, ja. Und ja, er hat das und das in meinem Leben gemacht, dass die eine ganz besondere Ehrung bekommen werden. Wir sollen Zeugen sein, nicht mehr und nicht weniger. Und das vierte Thema, was mir aufgefallen ist als roter Faden, ist, ich habe es so als gemeinsam bezeichnet, ja, dass diese Jünger in der Apostelgeschichte eigentlich nie wirklich alleine waren. Was war das Erste, was sie nach der Himmelfahrt Jesu getan haben? Sie haben sich täglich getroffen in Jerusalem und haben gemeinsam gebetet, Wort gelesen und haben gemeinsam Lieder gesungen. Was ist passiert, nachdem in Jerusalem nach der Pfingstpredigt 3000 Menschen in einem Schlag sozusagen auch Jesus nachfolgen wollten? Die waren ein Herz und eine Seele, sie trafen sich jeden Tag zum Essen, teilten alles miteinander, halfen sich gegenseitig. Was ist passiert, als die Jünger vor der Verfolgung flüchten mussten? Überall, wo sie hinkamen, haben sie Gemeinschaften gebildet. Was ist passiert, als Paulus und sein Team in Kleinasien, Griechenland von Jesus erzählten? Überall, wo sie waren, haben sich diese Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, in Gemeinschaften zusammengetan. Irgendwie, Jünger Jesus sind nicht dazu bestimmt, alleine zu sein. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen das gemeinsame Loben, Teilen, Beten und die Ermutigung. Und ehrlich gesagt ist das diese auch eine Sache, die mir gerade am Sonntag der verfolgten Kirche auch ein bisschen Mut macht. Die Christen, die jetzt gerade Verfolgung erleiden auf der ganzen Welt, sind nicht alleine. Christen aus der ganzen Welt beten gerade heute für sie, aber auch sonst, unterstützen sie. Es gibt sogar ganz Mutige, die hinreisen und aktiv unterstützen. Auf der Homepage von Open Doors gibt es ein Video von dem afrikanischen Staat. Ich habe den Namen jetzt bitte vergessen. Genau das, genau. Wo die Geschichte ist von einem Dorf, wo die Einwohner vertrieben worden sind. Und Leute kommen jetzt hin und unterstützen die und versuchen ihnen das Notwendige zu geben, was sie brauchen. Ja? Und irgendwie machen mir diese Geschichten Mut, dass auch, falls bei uns einmal eine Verfolgungswelle auftreten sollte, auch wir nicht allein gelassen werden. Dass es Menschen geben wird, die die Mauern überbrücken werden und uns unterstützen und helfen wollen. Uns. Irgendwie das ist eine echt coole Sache, ja? Dass wir als Christ nicht alleine sind, sondern eigentlich auf der ganzen Welt eine Familie auch haben.